Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und natürlich hallo, lieber Markus und willkommen zum B-Lobby Podcast. Heute haben wir leider ein etwas schwierigeres Thema und zwar geht es heute um ein 30-jähriges Jubiläum, was nichts Tolles ist und nichts Gutes, sondern wahrscheinlich eines der schlimmsten Sachen der deutschen Nachkriegsgeschichte, denn heute reden wir über Rostock-Lichterhagen.
Es soll heute aber nicht nur um das Thema Lichtenhagen gehen, sondern allgemein um das Thema rechte Gewalt. Wir haben uns nur gedacht, das Ganze ein bisschen chronologisch anzugehen und weil es zeitlich für uns gerade passt, also was heißt für uns gerade passt, terminlich ist es gerade, ja, fast genau 30 Jahre her, dass Lichtenhagen stattgefunden hat, haben wir das als Einstiegsthema genommen. Und da wollen wir nun anfangen und damit sagen, was ist denn die Situation damals gewesen und was ist denn Lichtenhagen eigentlich? Grundsätzlich ist Lichtenhagen einfach ein Stadtteil in Rostock und dort hat sich vor inzwischen 30 Jahren ein Asylbewerberhaus, ein Asylheim befunden, wo damals die Anwohner nicht ganz so zufrieden mit waren, wo es an sich im Vorfeld schon viele Diskussionen gab darüber und das ist dann deutlich eskaliert. Jetzt kann man an der Stelle natürlich wissen, jetzt müsste man an der Stelle wissen, dass Lichtenhagen in Rostock, das liegt im Osten. Und wir befinden uns also damit auch gerade frisch in der Wiedervereinigungsgeschichte. Und dadurch hat natürlich gerade die Region besondere Voraussetzungen gehabt, nicht wahr, Marc?
Genau. Heute wollen wir uns auf eine kleine zeitgeschichtliche Reise begeben und uns einfach anschauen, was an diesen paar Tagen in Lichterhagen passiert ist. Genau, du hast ja schon mal gesagt, was grundsätzlich passiert ist, was so die Rahmenbedingungen sind, die ganz wichtig sind. Und ja, es gab da tagelange Demonstrationen, Brandanschläge und so weiter. Und wir schauen uns jetzt einfach an, was da passiert ist erstmal. Also ganz grundsätzlich, was ist da die Tage passiert? Und dann vielleicht ein bisschen, warum ist das passiert? Passiert was häufiger in der deutschen Geschichte? Haben wir was davon gelernt? Und generell, ja, was lernen wir daraus? Genau. Es war so, der neu gegründete Osten, da gab es schon im Jahr davor ziemlich viele kleine Brandanschläge auf Asylbewerberheime, zum Beispiel auf in Hoyerswerda im September 1991, aber natürlich auch viele andere. Aber alles relativ klein, relativ wenig genetzwerkt und ich hab mir dezentral aufgeschrieben, das heißt sehr viel unabhängige Anschläge. Genau. Was interessant ist, ist dieses Mindset, das die Leute damals hatten, diese Rechtsextremen, die sogar selbst im Gericht dann sagen, im Beispiel von Hoyerswerda, das musste sein. Was natürlich ein sehr starker Satz ist, wenn man auf der Anklagebank steht, wenn man einen Molotow-Cocktail in ein Asylbewerberheim geworfen hat. Genau, das hat sich ein bisschen immer weiter aufgeschaukelt, bis so im Sommer 1992 es gezielt Einschränkungen gab, dass man sich als Rechtsextremer an einem Punkt trifft, an einem Wochenende und dann mal ein bisschen was macht. Es wurde zum Beispiel genannt Come Together in Rostock, in der Zeitschrift der Nationalistischen Front. Es gab auch Flugblätter bei den Anwohnern in Rostock und anscheinend hat man damit eine gute sechsstellige Anzahl an Menschen erreicht und hat alle informiert, geht mal dahin. Jeder Rechtsextreme, was auf sich hält, geht dahin.
Jetzt muss man an dieser Stelle mal vielleicht kurz kontextmäßig einwerfen, dass wir uns am Anfang der 90er Jahre befinden. Also, was hast du gesagt, wie viele Personen?
Sechsstellig, also so viele Flugblätter und Zeitschriften und so weiter wurden rausgegeben.
Ja, genau. Jetzt muss man bedenken, die damalige Zeit, da war nicht viel mit Internet und so. Da hat man nicht mal eben in einem sozialen Netzwerk geschrieben, ja, wir treffen uns jetzt zum ja, wie haben sie es genannt? Coming Together in Rostock. Da musste das halt über diese Flugblätter gemacht werden. Und diese zu verteilen und gerade auch in einem Umfang von einem sechsstelligen Umfang, braucht natürlich auch eine Menge Rückhalt zum Verteilen, auch zur Produktion und ähnliches.
Gut, dass du das angesprochen hast. Ja, es ist wichtig für nachher. Sehr wichtig. Genau. Auf jeden Fall sind wir jetzt an dem Punkt, wo es auf jeden Fall Gerüchte gab und ich habe hier ein Zitat, Samstag kracht es. Heißt, wo man auf jeden Fall innerhalb der Szene gewusst hat, da könnte was passieren. Und was man leider auch sagen muss, die Stadt und die Polizei haben diese Gerüchte und diese Mobilmachung etwas ignoriert und runtergespielt. Heißt, sie waren sich im Vorhinein nicht bewusst oder wollten nicht bewusst sein, was da passieren kann. Zum Beispiel die Polizei, die größtenteils von Westdeutschen geleitet wurde, sind halt vor dem Wochenende ganz normal nach Hause gefahren und, wie gesagt, wollten nicht wissen oder wussten nicht, was da passieren wird. Also, auf zum Samstag, dem 22.18.1992. Und richtig. Da war es so, dass sich da 2000 Leute getroffen haben, um Steine werfen, um die Asylbewerber einzuschüchtern und so weiter. Die Polizisten, weil halt extrem wenig vorbereitet war, waren natürlich überfordert, unterlegen und in den Tagen wurden es ungefähr 200 Polizisten auch verletzt. Und das finde ich eigentlich das Interessante. Diese 2000 Leute, es waren keine isolierten Menschen, die halt dahin sind, sondern da gab es eben Anwohner, die halt mit dabei sind, die zugeschaut haben und die diese Nazis auch einfach angefeuert haben.
Sprich, ja. Dort haben sich einfach Leute versammelt, die eben durch diese Flugblätter informiert wurden. Und dann kam da noch halt eine Menge an schaulustigen Zuschauern, wie auch immer, kamen dazu und haben das Ganze begrüßt bzw. angefeuert. Im Endeffekt geht man davon aus, dass es circa 300 bis 400 Gewaltbereite gab und wie gesagt diese 1000 Anfeuernden, die dann dahinter standen.
Ganz interessant ist ja an der Stelle, dass ursprünglich zum Beginn dieser Ausschreitungen 30 Polizisten ungefähr angekommen sind und ja, 30 gegen deutlich mehr Leute. Die stellenweise zusammengeschlagen wurden, die Polizeiwagen zerstört wurden und ähnliches, weswegen sich die Polizei erstmal weitestgehend zurückziehen musste, aber in den folgenden Stunden keinerlei Verstärkung von der Rostocker Polizei kam, um die Aktion da mal zu unterstützen. Also nicht die Aktion, sondern die Polizei, den polizeilichen Einsatz zu unterstützen.
Richtig, erst gegen ca. 2 Uhr morgens kamen dann mehr Beamte und auch unter anderem 2 Wasserwerfer aus Schwerin. Und die fuhren dann erstmal an den Süden des Gebäudes quasi ran. Das sorgte dafür eher, wenn man die Kartografie jetzt oder die Gegebenheit vor Ort nicht kannte, wurden die Demonstranten erstmal in Richtung des Gebäudes gescheucht. Und dann halt von dort aus an die Seiten. Und erst gegen 5 Uhr am Sonntagmorgen zogen die Angreifer sich dann zurück. Im Endeffekt waren es 160 Polizisten dann dort vor Ort und nur in Anführungszeichen 9 Festnahmen.
Ja, und das ist keine gute Statistik. Also die Polizei war einfach unterpräsent und das war allein schon ein extremes Chaos, aber es wurde halt noch schlechter. Am Sonntag hat sich das anscheinend rumgesprochen, dass die Polizei nicht ganz so viele Ressourcen zur Verfügung hat und aus ganz Deutschland sind noch mehr Rechtsextreme nach Rostock gekommen. Zum Beispiel Christian Worch und ich habe den Fehler gemacht zu googeln, was der heute so macht. Und früher war der bei der Nationalen Liste, die inzwischen verboten wurde. Inzwischen ist er zur NPD gegangen. Und heute ist er Bundesvorsitzende und Schatzmeister der Partei Die Rechte. Das heißt, ich finde es sehr interessant, dass so jemand immer noch in der Politik aktiv ist. Und es sagt natürlich auch viel über die NPD und die Partei Die Rechte aus, dass so jemand noch aktiv ist.
Aber die schmücken sich doch mit solchen Leuten. Sie sind doch froh über solche Leute. Traurigerweise muss man dazu sagen.
Ja. Genau, und deswegen ist es am Sonntag dann noch mehr eskaliert. Es gab weitere Angriffe und bei ungefähr 500 Angreifern gab es rund 3000 Schaulustige. Heißt, Leute, die in der Nähe waren, Anwohner und so weiter, die einfach nur zugeschaut haben, die vielleicht angefeuert haben oder geholfen haben und die das grundsätzlich ganz nett fanden, was da passiert. Und am Sonntag war es auch erstmal so, dass zum Beispiel Molotows oder dass Molotows in Richtung der Asylgebäude geflogen sind. Und
Leuchtraketen, Signalmunition, was halt zum Beispiel auf Schiffen eigentlich verwendet wird oder auch teilweise bei bei Fußball oder Länderspielen oder sowas in der Art, da wird auch oft Leuchtmunition im Sinne von, wie heißen die Dinger, Bengalos, glaube ich.
Bengalische Fackeln, genau.
Genau, wurden dort auch benutzt. Es gab auch unter anderem Warnschüsse, auch darunter einen gezielten Schuss eines Polizisten, der glücklicherweise sein Ziel verfehlt hat. Von circa, um wieder mit den Fakten zu kommen, mit den Zahlen zu kommen, von circa 800 Polizisten wurden 74 verletzt. Und an dem Tag gab es auch immer ein paar mehr Festnahmen, nämlich ungefähr 130 Stück. Davon waren 60 allerdings linke Festnahmen, die einfach nur, was heißt einfach nur, die waren da, um dagegen zu demonstrieren, ein Gegenprotest quasi.
Ja, und das ist schon, ja, das ist nicht gut, wenn da Molotows liegen. An dem Tag hat, soweit ich weiß, nichts gebrannt. Aber ja, ist einfach schlimm genug und deswegen wurde am Montag entschieden, weil man vermutet hat, dass die Krawalle am Abend wieder losgehen, dass das
man hat es nicht nur vermutet, es gab wirklich Informationen dazu, dass die Krawalle am Abend wieder losgehen sollten. Bereits am Vormittag versammelten sich dort Menschen und es wurde dann angewiesen, dass Asylbewohnerheim zu evakuieren, beziehungsweise die Asylbewerber zu evakuieren.
Ja, das Problem war da allerdings, dass man zwar die Asylbewerber evakuiert hat, allerdings nicht das Wohnheim Sonnenblumenhaus, wo über 100 vietnamesische Vertragsarbeiter und ein ZDF-Team waren. Die wurden nämlich nicht evakuiert, das heißt, die waren noch in den Gebäuden. Weil das die Behörden einfach gedacht haben, es reicht, wenn man die Asylbewerber evakuiert und alles andere ist in Ordnung. Da muss man nichts mehr machen, die Polizei kann sich zurückziehen. Und das war keine gute Einschätzung. Also der Führer der ehemaligen Hunderschaft hat dann auch, ich glaube 2007 in einem Interview gesagt, dass das einfach eine komplette Fehleinschätzung war, was sie da gemacht haben. Die haben gedacht, das regelt sich von alleine und alles wird gut.
15 Jahre später.
Ja, aber das war dann tatsächlich der schlimmste Tag. Und zwar war es dann so, dass gegen 21.30 Uhr, also abends, dann wieder Molotows geflogen sind. Und die haben dann auch dafür gesorgt, dass das Gebäude anfängt zu brennen.
Und zumindest einige Wohnungen. Es waren, glaube ich, 3 oder 4 Wohnungen, die halt gebrannt haben.
Genau, und als wäre das nicht schlecht genug, haben natürlich einige Anwohner dann die Feuerwehr gerufen, weil es brennt. Und die Feuerwehr ist dann aber leider nicht durchgekommen, weil die rechtsradikalen Angreifer einfach die Feuerwehr gehindert haben, da durchzukommen. Die Feuerwehr konnte den Brand lange Zeit nicht löschen. Und umso erstaunlicher ist es dann, obwohl es gebrannt hat, obwohl die Polizei nicht wirklich da vorhanden und präsent war und obwohl die Feuerwehr den Brand nicht löschen konnte lange Zeit, dass es keinen einzigen Todesfall gab.
Das ist wirklich sehr erstaunlich, wenn man bedenkt, wie viele Demonstranten da dort waren, wie viele vor allem auch gewaltbereite Demonstranten dort waren. Es gibt ja noch den Unterschied zwischen den Demonstrierenden, die einfach friedlich demonstrieren, in Anführungszeichen, und denen, die halt wirklich mit überzeugter Gewalt dort herkommen und sagen, wir machen da jetzt richtig Krawall.
Und das muss einem auch richtig Angst machen. Stell dir vor, man ist da in dem Haus, die Wohnungen neben einem brennen, die Feuerwehr kommt nicht durch. Vor dem Haus sieht man mehrere hundert oder tausend Neonazis. Man sieht dahinter noch mehrere tausend Anwohner, die schaulustig sind, die das vielleicht gar nicht so schlecht finden. Ein Zitat von einem Anwohner ist tatsächlich, das sind ja keine Menschen. Was, okay. Ja. Genau. Am Dienstag, also am nächsten Tag, wurden die Leute dann auch schlussendlich evakuiert.
Diesmal alle?
Hat die Polizei ja dann bis Dienstag oder rein praktisch Mittwoch nachgebraucht, damit sie wieder Herr der Lage wird, also damit die ganzen Demonstranten weg sind und ja, die Polizei wieder Überhand hat. Genau. Das war Rostock. In den Wochen danach gab es allein in Mecklenburg-Vorpommern, also in dem Bundesland, nochmal 10 weitere Angriffe auf Asylbewerberheime. Und wer die Nachrichten verfolgt, weiß, dass es in den letzten Jahren auch wieder, vor allem seit 2015, immer wieder Brandanschläge gab.
Ja. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist da alles schiefgegangen und was sind die Ursachen? Und bevor wir unsere Meinung dazu abgeben, vielleicht mal eine kurze Zusammenfassung, was damals gemacht wurde. Also grundsätzlich wurde damals von allen Parteien die Ausschreitung bzw. der gewaltsamen Ausschreitung kritisiert. Nur, ja, die Folgen oder die Ursache und die Schlussfolgerungen waren unterschiedlich. Von Seiten des damaligen Bundesinnenministers der CDU wurde zum Beispiel diese Debatte genutzt und gesagt, es ist jetzt zwingend notwendig, etwas zu tun, nämlich die Zahl der Asylbewerber zu beschränken, um sowas in Zukunft zu verhindern. Also anders gesagt, das ist dieser klassische Täter-Opfer-Austausch, weil die Asylanten da waren, hatten die armen Anwesenden keine andere Möglichkeit, als sich auf diese Art zu wehren. Jetzt mal ganz übertrieben gesagt. Gerade in den konservativen Richtungen wurde auch eher damit argumentiert, dass die Anwesenden nicht unbedingt ja rechts sein mussten, sondern dass vermutlich auch andere Autonome, die Stasi oder Linksradikale, maßgeblich an diesen Ereignissen schuld sind und für die Gewalttaten verantwortlich sind. Ja. Ja.
Ja. Auch was in den Medien. Okay, ich sag's einfach, es ist die Bild-Zeitung. Auch andere Medien, aber vor allem die Bild-Zeitung natürlich, hat natürlich keine wirkliche positive Asylberichterstattung, sondern da ging es natürlich immer nur auf der Vorderseite, auch 1991 und 92 schon, gegen die Schreckensasylanten, dass Deutsche für Asylanten aus Wohnungen rausgeekelt werden.
Was übrigens nicht mehr gestimmt hat, aber dazu würde ich an dieser Stelle auf den Artikel vom Bildblock verweisen, in dem es explizit darum geht, um die Frage, wie konnte es dazu kommen? Das war nämlich die Frage, die die Bild gestellt hat. Und der Bildblock hat da mal aufgelistet, was die Bild denn so geschrieben hat vor den Ereignissen.
Sollen wir das durchgehen oder sollen wir das einfach so stehen lassen?
Das würde ich einfach so stehen lassen.
Gut. Stelle. Eines will ich noch sagen. Und zwar hat der Bildblock auch einen Screenshot oder eine Fotografie der Bildzeitung vom 8. September 1992, also so gut 2 Wochen danach, wo es dann wieder um diese bösen Asylanten geht, die der deutschen Familie die Wohnung wegnehmen. Das heißt, 2 Wochen danach, 2 Wochen nach diesen Anschlägen, ist die Bild-Zeitung wieder in diesem Muster drin. Diese bösen Asylanten.
Ja.
Und das ist natürlich, ja, du hast schon gesagt, der Innenminister hat eine Täter-Opfer-Umkehr gemacht. Die Bild-Zeitung hat sehr weitergemacht wie bisher, kann man sagen. Ja.
Ja, vielleicht mal noch so ein Basgabe. Wir haben ja mehrfach gesagt, dass die Polizei überlastet war und so weiter und so fort. Wir haben uns hier auch noch die Frage aufgeschrieben, Lage absichtlich, Fragezeichen, unterschätzt, weil es da stellenweise Sachen gab, die eigentlich, gut, jetzt können wir den Punkt einwerfen, den wir bei einer anderen Diskussion vor einer Woche mal hatten. Im Nachhinein ist man immer schlauer, kann man immer viel behaupten. Aber ich möchte an dieser Stelle mal ein Highlight in Anführungszeichen dieser Ausschreitung erwähnen. Und zwar hat die Polizei am, ich glaube, Montag, den 24.08., als sie das Ganze auflösen wollten, die Jugendlichen, also die Demonstranten und Gewalttäter, nicht von dem Asylantenheim weggedrängt, sondern auf das Asylantenheim zu.
Als Laie würde ich sagen, das ist eine sehr merkwürdige Strategie, um die Situation zu deeskalieren, oder?
Genau. Indem man die Leute zu dem Gebäude hinschickt, was sie bedrohen und zerstören wollen, verhindert man, dass das Ganze passieren soll. Da gab es halt damals sehr viele Fehlkommunikationen.
Eine Fehlkommunikation oder ein interessantes Detail kam mir ein bisschen durch, dass rechtwinklig Polizei generell anwesend war. Heißt, dass die Polizei teilweise auch stundenlang gebraucht hat und dass man eigentlich jeden Tag so ein Reset hatte, wo von der Polizei gedacht wurde, ja, jetzt ist alles gut, jetzt kann die Polizei wieder gehen, bis es dann zu einer neuen Eskalation kam und die Polizei dann wieder viel zu spät angerückt ist. Das hat vielleicht praktische Gründe, vielleicht irgendwelche anderen Gründe, aber es ist sehr interessant, oder?
Übrigens auch interessant, dass genau im Nachhinein auch weiterhin von den Politikern, den beteiligten Politikern, auch die Folgen und ähnliches kleingeredet worden. Also es wurde auch im Nachhinein noch behauptet, dass die Polizei zu jeder Zeit die Situation unter Kontrolle hatte.
Und das letzte Detail, was ich zumindest kenne, es gibt ja auch das Bundeskriminalamt und den Verfassungsschutz und so weiter, die sich da darum kümmern, dass Verfassungsfeinde und Kriminelle sowas nicht machen könnten und, so, und sich eben so nicht austauschen. Also der Verfassungsschutz wurde extra dafür gegründet, dass man, ja, dass man Verfassungsfeinde findet, dass man die ein bisschen ausspioniert und schaut, was sie so planen, um dann dagegen was machen zu können. Und es ist halt auch sehr interessant, dass die davor nichts gewusst haben. Also komplett null. Denen war nicht bewusst, was da passiert. Es kann natürlich sein, dass sie es einfach nicht mitbekommen haben, was sich da anbraut. Aber ja, die haben da ihre Aufgabe auf jeden Fall nicht gemacht.
Ja, aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Und darum können wir ja sagen, dass glücklicherweise die Leute daraus gelernt haben und es seit Lichtenhagen keine rechte Gewalt mehr gab. Außer, man zählt die NSU, Lübecke, Pegida, Ogesa-Demonstration, AfD-Demonstration. Und da wollen wir jetzt ein bisschen genauer drauf eingehen. Nämlich die andere Gewalt, die es seit damals dann noch gab.
Der Typ heißt Lübecke.
Ja, Lübecke, ich bin mit Namen nicht gut. Aber ich habe auch gerade gemerkt, ich habe einen Punkt übersprungen, nämlich, finde ich, das passt thematisch nämlich doch eher dahin. Und zwar hat wenige Tage nach dem 30-jährigen Jubiläum von Lichtenhagen, hat in Leipzig jemand Brandsetzer auf die eine Flüchtlingsunterkunft geworfen.
Also letzten Freitag.
Genau. Das bringt aber den Zuhörern genauso wenig wie das, was ich gesagt habe.
Ja.
Also am Freitag, den
26.
Vorgestern, ja, also.
Ja, den 26.
26. Genau.
Was natürlich zeitlich sehr interessant ist, dass das so knapp nach diesem 30-jährigen Jubiläum passiert ist.
Ja.
Ja.
Weil der letzte Tag, wo das Sonnenhaus komplett evakuiert wurde, war der 25.08.1992.
Ja. Aber genau, jetzt wollen wir erstmal vergleichen, wie es mit anderen rechten Gewaltverbrechen aussieht. Und wir haben uns da so 1, 2, 3 rausgesucht, wo wir jetzt mal anschauen, was da passiert ist, was man da vielleicht falsch gemacht hat und generell, ob es da Muster gibt. Ob Lichtenhagen wirklich ein Einzelfall war oder ob wir da irgendwas erkennen können, was sich da durchzieht.
Und da möchte ich tatsächlich sagen, dass die Sachen, die wir uns rausgesucht haben, zumindest die zwei Hauptfälle, tatsächlich schon mal einen starken Unterschied aufweisen. Und zwar mein erstes Thema ist die NSU. Und die tatsächliche Tat selbst wurde in diesem Fall von relativ wenigen Einzelpersonen betrieben. Jetzt aber erstmal genauer dazu, was ist der NSU gewesen? Der NSU war der nationalsozialistische Untergrund. Erst denken, dann reden. Und ja, war eine rechtsextreme terroristische Vereinigung, zu der hauptsächlich drei Menschen gehört haben. Uwe Mundlos, Uwe Bernhard und
Uwe?
Sprich an jetzt aus, Bernhard? Ja, also beide Uwes, zwei Uwes und eine Beate Zschäpe. Und diese haben zwischen 1999 und 2007 mehrere Straftaten von Mord über Raubüberfälle bis zu Sprengstoffanschlägen begangen und das hauptsächlich aus einer rechtsextremen Gesinnung heraus. Angefangen hat das Ganze mit einem Sprengstoffanschlag 1999 in Nürnberg, wo eine Rohrbombe in der Herrentoilette eines türkischstämmigen Gastwirtes detoniert wurde. Es wurde zunächst von der Polizei im Umfeld des Opfers gesucht und vermutet, dass es da innere Streitereien gab und ähnliches. Und auf die Idee eines rechtsextremen Anschlags ist man erstmal gar nicht gekommen. Weiter ging's am 19. Januar dann, dann begann die tatsächliche Mordserie und zwar mit dem ersten Toten, einem Blumenhändler aus Schlüchtern. Im Juni 2001 wurde wieder ein türkischstämmiger Fabrikarbeiter umgebracht. Im Juni 2001 ein Obst- und Gemüsehändler. Im August 2001 ein Obst- und Gemüsehändler. Am 25. Februar 2004 in Rostock, haben wir wieder Rostock drin, der Verkäufer eines Dönerimbisses. am 9. Juni 2005 in Nürnberg, ebenfalls der Inhaber eines Dönerimbisses, Mitinhaber eines Schlüsseldienstes am 15. Juni 2005, der Inhaber eines Kiosks am 4. Juni 2006 und am 6. Juni 2006, ebenfalls der Inhaber eines Internetcafés, ermordet. Gemeinsam hatten alle 9 Opfer, dass sie Kleinunternehmer waren und einen Migrationshintergrund sind, größtenteils aus der Türkei und einer aus Griechenland. Alle wurden erschossen und ja, das sind so die Haupttaten. Dann gab es noch einen Sprengstoffanschlag in Köln, der war 2001, war wieder ein Lebensmittelgeschäft eines Deutsch-Iraners. Und 2004 in Köln ein Nagelbombenanschlag in der in einer Straße mit vielen türkischen Geschäften. Und am 25. Juni 2007, etwas aus der Reihe tanzend, eine 22-jährige Bereitschaftspolizistin namens Michelle Kiesewetter. Diese wurde in ihrem Dienstfahrzeug erschossen und ihr Kollege wurde schwer verletzt. Und da konnte auch nachträglich erst zugeordnet werden, dass das alles von derselben Täterschaft begangen wurde. Und was gerade bei den 9 Morden an den ausländischen stämmigen Migrationshintergrund interessant ist, dass hier auch schon wieder massives Polizeiversagen mit reingespielt hat. Und das gleich in doppelter Hinsicht. Gehen wir erstmal nur rein auf die Polizei ein. Und hier wurde nämlich bei nahezu ausnahmslos allen Opfern vorwiegend angenommen, dass im persönlichen Umfeld des Opfers der Täter zu finden ist. Entweder dass es Angehörige sind oder ähnliches und stellenweise mit Falschbehauptung versucht, diese Verhaftung oder diese Täterschaft dann auch durchzusetzen. Es wurde also wieder nicht davon ausgegangen, dass es einen rechtsradikalen Hintergrund haben könnte. Das müssen ja die Leute unter sich gewesen sein, macht ja sonst anders keinen Sinn. Und besonders interessant ist hier dabei der Mord an dem Inhaber des Internetcafés im 2006. Der Mord wurde nämlich sogar in Anwesenheit eines Verfassungsschützers begangen. Also eines, ich glaube nicht eines direkten Verfassungsschützers, aber eines V-Mannes des Verfassungsschutzes. Nee, sogar ein richtiger Mitarbeiter des Verfassungsschutzes. Entschuldigung. Und wenn man jetzt überlegt, dass diese Mordserie und beziehungsweise an sich die Taten dieser Organisation bereits seit 1999 angefangen haben und letztendlich erst in November 2011 tatsächlich aufgeklärt worden, nämlich als Mundlos und Bernhard, also die beiden Uwes tot aufgefunden worden, in einem ausgebrannten Wohnmobil, stellt sich natürlich die Frage, wie diese Terrororganisation fast 11 Jahre lang, sogar 12 Jahre lang, Taten begehen konnte, stellenweise unter Unterstützung des Verfassungsschutzes, in dem Sinne, dass V-Männer beteiligt waren und stellenweise die Tatwerkzeuge besorgt haben, und trotzdem in all den Jahren keiner verhaftet worden und letztendlich sogar nur eine Täterin verhaftet werden konnte, weil die anderen noch die Zeit hatten, sich selbst umzubringen. Ja, und die simple Antwort darauf ist massives Polizeiversagen, stellenweise einfach vor Ort, stellenweise fehlerhafte Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Zuständigkeitsbezirken, weil die Taten wurden letztendlich in 2, 3, 4, 5, 6 Bundesländern begangen. Und natürlich auch fragwürdige Vorgänge beim Verfassungsschutz, die ja letztendlich auch in dem großen Aktenvernichtungsskandal geendet haben, wo dann seltsamerweise viele Akten zum Thema NSU im Schredder verschwunden sind. Beziehungsweise endgültig verschwunden sind. Ob die wirklich im Schredder gelandet sind, auf jeden Fall sind sie endgültig verschwunden. Ja, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was sind da die Gemeinsamkeiten? Im ersten Moment könnte man natürlich denken, weil Einzeltäter und gezielte Anschläge auf Einzelpersonen, dass es doch keine so direkte Gemeinsamkeit gibt, aber gewisse Muster bestehen schon. Nämlich, die 3 haben ein massives Netzwerk hinter sich gehabt. Darum auch das vorhin erwähnt bei Rostock mit, warum das wichtig ist. Auch hier muss es im Hintergrund ein Netzwerk gegeben haben mit verschiedenen rechtsextremen Organisationen, die auch verschiedenen rechten Parteien nahestanden und die das Ganze entweder durch Mitwissen mitgetragen haben oder durch direkte Unterstützung in verschiedenen Gremien ist das falsche Wort, aber in verschiedenen Gremien unterstützt haben und Materialien besorgt haben. Und natürlich, wie erwähnt, das Versagen der Polizei. Genau. Das vielleicht kurz zur NSU und als nächstes rechtes Gewaltverbrechen haben wir eins, das sich wieder augenscheinlich extrem unterscheidet, weil es gab nur einen offiziell verurteilten Täter und nur ein offizielles Opfer. Aber dazu kann ja jetzt, ich glaube, Janis euch mehr erzählen.
Ja, es geht um den Mord an dem CDU-Politiker Walter Lübcke am 2. Juni 2019. Erstmal ein bisschen zur Vorgeschichte. Generell, Walter Lübcke hatte sich einen Namen gemacht. Erstmal tauchte er halt in einer der 10.000 Namen, unter einer der 10.000 Namen in der Liste der NSU-Feinde auf. Wir hatten damals mal eine Feindesliste und er war dort irgendwo in den um die Zahl 8.000 rum, war er auch in dieser Liste drin. Er hatte damals beruflich und politisch war er Leiter beruflich und politische Bildung in Rosbach und hatte dort, war dort der erste Leiter einer der Jugendbildungsstätte. Dort gab es nach der Wende eine starke, wirklich starke Neonazi-Szene. Und da aus diesem muss ich gerade mal ganz kurz lesen, nicht, dass ich was Falsches sage. Der Thüringer Heimatschutz, aus dem später die Terrorgruppe des NSU entstand, veranstaltete dort regelmäßig Aufmärsche, wo häufig wurden nicht rechte Jugendliche gewaltsam angegriffen und in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung organisierte der Lübcke dort Fördergelder und veranstaltete Sommercamps und lud auch Politiker und zu Workshops ein, zu Diskussionen gegen zunehmende rechtsextreme Gewalt. Organisierte er mehrere Konzerte unter dem Motto Rock gegen Gewalt. Und damit hatte er sich halt bedauerlicherweise qualifiziert, um auf so eine Liste zu kommen, anscheinend. Dann wurde er, muss ich kurz gucken, wo ich in meiner Liste bin. Dann wurde er am 2. Juni 2019 tot auf seiner Terrasse aufgefunden von seinem Sohn. Und da fragt man sich auch, woran hat er die gelegen? Auch dort war der Täter, wo, glaube ich, Marc gleich noch ein bisschen und ihr beiden ein bisschen mehr zu sagen könnt.
Ja.
Ja. War der auch schon des Öfteren aufgefallen, dadurch, dass er auch selbst in Kindheits- und Jugendalterjahren schon, immens viel extremistische Taten vollzogen hatte. Marc oder Morris, je nachdem.
Genau. Also ich will jetzt nicht alles aufzählen, was der Täter davor schon gemacht hat, aber es ist viel. Er hat zum Beispiel 1992 einen türkischstämmigen Mann angegriffen und lebensgefährlich verletzt und als Grund hat er angegeben, dass er es belastend empfand, dass es sich um einen Ausländer handelt. 1993 hat er eine Asylbewerberunterkunft in Hessen mit einer Rohrbombe angegriffen. Was natürlich auch ganz interessant ist, weil 1993 ist ein Jahr nach Rostock. Das heißt, da kann man dann schon sich vielleicht so einen kleinen Zusammenhang denken. Genau. Er hat gegen das Waffenversammlungsgesetz und so weiter verstoßen. Also er hat praktisch einmal alles durchgemacht, was man als Rechtsextremer so durchmacht.
Interessant ist halt wieder, das Waffen- und Versammlungsgesetz, bitte, weil es gibt kein Waffenversammlungsgesetz, das sagt, dass Waffen sich nicht versammeln dürfen.
Entschuldigung. In Richtung Vernetzung ist das wieder interessant. In den frühen 90ern oder um die 90er rum hat er sich der Partei Die Republikaner angewandt. Später war es ja auch so, dass er für die AfD angetreten ist als Kommunalpolitiker, wenn ich das richtig weiß. Mhm. Genau, und auch der AfD regelmäßig gespendet hat. Und da könnte man schon sagen, dass er da ja ein kleines Netzwerk hatte, Leute kannten und so weiter. Und Genau, Moritz, du kannst noch ein bisschen was zur NSU-Verbindung sagen, oder?
Genau. Die NSU ist aus einer Organisation THS entstanden. Das ist eine auf jeden Fall eine Organisation gewesen, die ebenfalls rechtsextreme Ausrichtung hatte oder nationalsozialistische Ausrichtung. Und dort hatte Lübcke in Ohrdorf, also wo dieser THS entstanden ist, hatte Lübcke unter anderem auch Auftritte gehabt. Und die THS, aus der später die NSU hervorging, hat zu diesem Zeitpunkt dann bereits angefangen, Lübcke zu bedrohen und ihn auf Feindeslisten zu führen. Also auch bei der NSU stand er auf der Abschussliste sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Weiterhin war der Herr, haben wir den Namen eigentlich vom Täter schon einmal genannt?
Nein, würde ich auch gerne nicht wollen.
Obst. Okay.
Der Täter hat auch mit auf verschiedenen Vortragsreihen teilgenommen, bei dem auch andere die anderen NSU-Mitglieder ebenfalls anwesend waren. Ob die sich natürlich in dem Zusammenhang getroffen oder gekannt haben, ist nicht unbedingt bekannt, aber die Idee liegt natürlich nah. Weiterhin gab es gemeinsame Kontaktpersonen, die durch Recherchen des Landesamts für Verfassungsschutz Hessens veröffentlicht wurden, dass verschiedene NPD-Funktionäre mit sowohl dem Täter im Lübcke-Mord als auch den Tätern der NSU Kontakt hatten. Genau. Und weiterhin gibt es, das wurde aber leider, weil es damals aufgrund von polizeilichen Ermittlungspannen nie unbedingt mitverfolgt wurde, bei verschiedenen NSU-Morden Helferpersonen nicht ermittelt, wo möglicherweise aufgrund verschiedener Zusammenhänge auch Familienmitglieder oder auch der Täter selbst mit zugehört haben könnten. Also es wird mitunter ein sehr starker Zusammenhang zwischen der NSU und dem Lübcke-Mörder vermutet. Bewiesen worden konnte es natürlich nicht, weil die Ermittlungen in beiden Verfahren relativ löcherig abliefen. Interessant ist aber auch, dass der Täter im Lübcke-Verfahren auch direkte Kontakte zur, ich nenne es mal, modernsten oder neuesten rechtsextremen Partei oder rechten Partei hat, nämlich der AfD. Er ist seit 2016 großer Unterstützer, sowohl finanziell als auch durch das Antreten bei verschiedenen Aufmärschen der AfD selbst und hat auch die Wahl direkt durch Aufhängen von Wahlplakaten und Ähnlichem unterstützt. Er ist auch kein Fan von der Gebühreneinzugszentrale, also so das klassische Sinnbild eines rechtsorientierten, rechtsextremen Täters. Aber hierbei ist ja besonders das relevant, was Marc jetzt gerade auch schon wieder kurz angesprochen hat. Diese starke Vernetzung der verschiedenen Organisationen.
War auch, by the way, beim 2018er Trauermarsch der rechtsextremen Gruppe Pro Chemnitz hat auch teilgenommen. Mhm. Just saying.
Genau, und genau. Ich glaube, dass alles, also man merkt, glaube ich, schon, in welche Richtung wir gehen. Diese drei Fälle, die wir vorgetragen haben, heißt Rostock, NSU und Lübcke, die sind zwar von außen gesehen nicht die könnten nicht unterschiedlicher sein. Eines ist eine Demonstration, wenn man es so nennen will, dann eine Terrorgruppe und dann ein Einzeltäter. Aber wenn man genauer hinschaut, sieht man, wie ich finde, wiederkehrende Muster. Wir haben jetzt gerade sehr viel über die Vernetzung gesprochen, heißt der Täter von Lübcke war mit der NSU ein bisschen vernetzt und so weiter. Und jeder, den wir angesprochen haben, hatte irgendwelche Vernetzungen in irgendwelche oder in viele wichtige rechtsextreme Gruppen, die natürlich auch, Vernetzung hilft immer bei dem, was man machen will. Das heißt, sie können dann Informationen und Waffen und so weiter schicken. Genau.
Genau. Und da stellt sich jetzt natürlich für uns die Frage, was wurde daraus gelernt, wurde was gelernt in Bezug auf die Ermittlungsbehörden gerade auch oder um im Bereich das Unterschätzen oder Einschätzen der rechtsextremen Gefahr hat sich jetzt schon ein bisschen dadurch gezeigt, wie wir die einzelnen Themen behandelt haben. Die Netzwerke konnten auch später noch entstehen. Der Mord von Lübcke war in 2019.
Ja, richtig. 2. Juni.
War in 2019.
1. Juni, Entschuldigung.
Und ja, das ist also relativ frisch gewesen. Um nicht zu sagen, 20 Jahre nach Beginn der NSU-Aktion oder 27 Jahre nach Rostock. Ich und Mathematik sind keine gute Kombination. ja, aber es hat sich halt in den 27 Jahren nicht wirklich was verändert in dem Bereich.
Ja, auch immer in Richtung Polizei, Staat und Justiz geht, haben wir halt besonders bei den ersten zwei dieses wiederkehrende Muster, dass das von außen betrachtet, dass irgendwas nicht ganz richtig stimmt. Also, ich glaube, ich kann es nicht besser ausdrücken, aber in jedem Fall haben wir gesehen, dass die Polizei sehr zurückhaltend war, dass teilweise der Verfassungsschutz entweder im Fall von Lichtenhagen praktisch Arbeitsverweigerung gemacht hat und nichts davon wusste, bis zum Fall NSU, wo sie aktiv ihre Leute dabei hatten und Akten geschreddert haben. Heißt, ja, da gab es wieder dieses Muster von, der Staat weiß nichts, will nichts wissen oder sorgt dafür, dass nichts bekannt wird in die Richtung?
Ja, also man könnte jetzt kleine, ist jetzt natürlich selektive Wahrnehmung, aber nehmen wir mal als simples Beispiel die einfachen, gehen wir mal von den ganz wirklich gewalttätigen Aktionen weg, wie Mord und ähnliches. Nehmen wir einfach nur mal bei regulären Demonstrationen, bei Aufmärschen rechtsextremer Parteien sind gefühlt die Einsätze der Polizei immer, nennen wir es sanfter, während bei linkeren Aktionen eher immer direkt Wasserwerfer und ähnliches bereitstehen. Also vielleicht könnte man da den gewissen Bias vermuten, dass die Polizeiorganisationen eher davon ausgehen, dass linksextreme Gewalt stattfindet als rechtsextreme. Wobei man natürlich auch sagen muss, beim G20-Gipfel damals in Hamburg, da weiß ich das ja gerade nicht auswendig, da wurde auch mal linke Gewalt katastrophal unterschätzt oder der Bedarf von Polizeieinsatzkräften. Auf der anderen Hand wurde natürlich auch da wieder gute Beispiele für Polizeigewalt gefunden. Also, ja. Ist immer ein zweischneidiges Schwert, aber gemeinhin scheint es so zu sein, dass die Polizei nicht gut in der Lage ist, Einsätze im Voraus einschätzen zu können. Und bedauerlicherweise Einsätze auch eher immer zu unterschätzen.
Was auch interessant ist in Richtung Politik, du hast ja vorhin schon angesprochen, dass es eine Täter-Opfer-Umkehr teilweise gab, ist auch generell, wie sich die Rhetorik so entwickelt. Zum Beispiel von den Innenministern, von unserem letzten Innenminister, dem Herrn Seehofer, gab es mehr Rhetorik Richtung oder gegen Asylbewerber. Zum Beispiel mit diesem Kommentar, dass er es amüsant fand, dass an seinem Geburtstag so viele Asylbewerber abgeschoben worden sind, wie er alt ist.
Also Seehofer nicht auch der, der dieses gesagt hat, 200.000. War ja das nicht? Irgendwie 200.000 maximale Asylanträge pro Jahr?
Bin ich mir gerade nicht sicher.
Nicht so,
auf jeden Fall wurde da der Fokus mehr dahin gelegt, dass man gegen Asylbewerber ist, als dass man was gegen Rechtsextreme macht. Was?
Ja, das hat sich sogar ja so weit geäußert, dass der Herr Seehofer explizit also Studien zur Rechtsextremität in der Polizei oder zur rechtsextremen Gesinnung in der Polizei abgelehnt hat und nicht durchführen lassen hat.
Genau, das sind halt auch so interessante Punkte, wo man sich vielleicht denkt, okay, vielleicht liegt es nicht an der Polizei, vielleicht hat die Polizei nicht falsch entschieden, sondern vielleicht hat die Politik da ganz grundsätzlich falsch entschieden.
Ja, das kann nämlich auch ganz simpel zwei Sachen haben. Vielleicht will man es als Politik, vielleicht, das muss ja nicht unbedingt heißen, dass der Herr Seehofer das Ganze unterstützt oder sonst was, keinesfalls. Das kann aber simpel heißen, dass man jetzt halt in der Politik versucht, den Arsch zu retten, weil, indem man das Problem tatsächlich kleinredet. Wie damals schon bei Rostock. Die Polizei hatte zu jeder Situation alles unter Kontrolle. Und heute ist es dann, es gibt keine rechten Gesinnungen in der Polizei.
Kurz zurück, ja, er war das. Er hat mal vor der Kamera so einen kleinen, nennen wir es Freudentanz, aufgeführt, wo er die Zahl 200.000 gesungen hat.
Genau. Ein anderes Problem, was sich aber auch gerade für die Zukunft bietet, außerhalb von dieser Netzwerkbildung und ähnliches, ist die Fähigkeiten der Rechten, sich negative Situation, nenne ich es jetzt mal, um es simpler zusammenzufassen, zunutze zu machen. Das hat schon damals 1939 angefangen, 1929 mit der Weltwirtschaftskrise. Weil da konnten die rechten Parteien oder auch gerade extreme Parteien für sich schon die meiste Werbung machen. Und so ist das auch in heutigen Zeiten. Nehmen wir mal als Beispiel die Flut im Ahrtal vor, müssten inzwischen einem Jahr sein.
Ja.
Genau.
Kommt
vor
hin.
In etwa einem Jahr. Und auch da waren es vorwiegend auch rechtsextreme Organisationen, die ganz schnell da waren, unterstützt haben und natürlich vor allem auch eins getan haben, nämlich Werbung für sich gemacht haben. Oder anders gesagt, Netzwerke gebildet haben.
Das kann man auch weiterdenken, wenn man sich die ganzen Telegram-Netzwerke anschaut. Da werden teilweise sehr rechtsextreme Inhalte gepostet und weitergeleitet und dann sehen es halt in diesen ganzen Gruppen hunderttausende Leute. Und bei einigen Gruppen sind halt auch NPDler und AfDler sehr aktiv. Grüße gehen zum Beispiel raus an den, ich weiß seinen Namen nicht mehr, an den AfDler in Freudenstadt, der auch in der freudenstädtischen Anti-Impf- und Anti-Corona-Gruppe sehr aktiv ist und hat auch so ein bisschen Leute für sich überzeugen will. Die wissen, wie das geht.
Ja, genau. Und das ist halt etwas, worauf man sich als demokratischer Mensch dann halt auch einstellen muss. Man sagt ja immer viel, man selbst ist dagegen gefeilt. So wie wir uns jetzt halt häufiger auch mal in verschiedenen Podcasts drüber lustig gemacht haben, über verschiedene Querdenker und ähnliches. Aber es gibt halt Menschen, wenn du in Not bist und dir dann jemand hilft und dann was erzählt, dann bist du natürlich empfänglich dafür.
Und wenn er sagt, hey, die Not liegt nicht an dir oder liegt nicht an irgendwas anderem, es liegt an den Ausländern, hier hast du mal einen Molotow, mach was, dann, ja, dann machen die Leute.
Und ich glaube, das soll natürlich nicht heißen, dass jeder unmittelbar zum Haupttäter wird.
Nein.
Also, dass jeder jetzt, wie Marc jetzt gerade scherzhafterweise sagt, den Molotow in die Hand nimmt. Aber das reicht ja schon, das Decken durch Nicht-Informieren. Wenn man halt weiß, dass da jemand in seinem Umfeld ist, der sowas machen würde. Das reicht schon aus, dann nichts zu sagen.
In Hoyerswerda war es tatsächlich so. Der Angeklagte hat da gesagt, er hat einen Molotow-Cocktail in die Hand gedrückt bekommen und hat dann halt geworfen. Ob das stimmt, keine Ahnung, aber das hat er so gesagt.
Gibt es da nicht auch dieses psychologische Modell der Person, die am lautesten ruft? Ich meine, da gab es mal ein psychologisches oder mehrere psychologische Studien zu, dass Personen, die am lautesten rufen und dabei auch noch versuchen, empathisch zu sein, dass die halt enorm viel Zuspruch bekommen, halt auch ohne, oder gerade bei auch, möchte ich niemanden unterstellen, bei gerade Leuten, die psychisch auch schon mal was durchgemacht haben, die sind dann da auch oder einfacher bereit, da drauf einzugehen und da dem zu folgen, dieser Person. Kommt noch mit dazu.
Ja, und was wir, glaube ich, jetzt ein Problem haben, der Herbst. Jetzt in diesem Jahr haben wir ein Problem von extrem hoher Inflation, von noch viel extremeren Gas- und Strom- und generell Energiepreisen, die im Herbst sehr stark anziehen werden. Und da wird es dann sicher einige Demonstrationen geben, vielleicht von der AfD angemeldet, vielleicht von der Rechten angemeldet, die dann vielleicht auch ein, zwei Flugblätter verteilen, warum denn die und die Gruppe schuld ist. Und da kann es sein, dass die Leute, weil sie eben so gut netzwerken können, weil sie sich für sich so gut Werbung machen können, ziemlich viel Unterstützer holen. Heißt, da muss man extrem aufpassen.
Ja. Weil das ist etwas, das hatten wir schon, hatte ich schon im Sozialkundeunterricht damals in der 11. Klasse. Der klassische Nazi ist nicht, wie man sich vorstellt. Der hat keine Glatze, trägt Springerjacke und Springerstiefel und hat seinen Schlagstock dabei.
Gibt auch Skinheads, aber es gibt auch das Gegenteil.
Genau, die klassischen Nazis heutzutage laufen im Anzug oder halt in normalen Klamotten rum und sagen dir, du bist das Gute, du bist nicht schuld an allem, schuld sind andere. Und zwar die anderen, die ihrer Ideologie dann halt nicht entsprechen. Genau, aber wir wollen uns in der Thematik jetzt auch nicht allzu sehr festfahren. weil das Thema so ernst ist, werde ich diesmal keine witzige Überleitung bilden, sondern einfach nur eine ganz simple Überleitung bilden zu unserem klassischen Thema, eins, das die Nazis auch hassen, und zwar E-Mobilität.
Toll. Ist schon mal eigentlich ein Hint, das Thema gut zu finden, allein weil es Nazis hassen. Ja, willkommen zu meiner E-Welt. Ich werde heute dazu gezwungen, nur ein Thema zu machen, weil die Zeit zu knapp ist. Somit möchte ich heute nur ganz kurz anreißen, jetzt unter anderem Nissan gesagt hat, die jetzt schon seit 12 Jahren Elektroautos bauen, dass sie mittlerweile quasi schon darauf warten, dass die Batterien zurückkommen, weil sie recycelt werden können und dann erneut eingesetzt werden können. Aber es halt nicht dazu kommt, weil die Batterien halt erstaunlicherweise länger halten, als die Berechnungen vorhersagen. Und der Manager von Nissan, der Nick Thomas, hat in einem Gespräch mit Forbes gesagt, fast alle Elektroautobatterien, ich zitiere, fast alle Elektroautobatterien, die wir hergestellt haben, sind immer noch in Autos. Und wir verkaufen schon seit 12 Jahren Elektroautos. Ein Elektroauto-Akku hat ja bestimmt viele Zyklen. Für die Zeit wird halt garantiert, dass der Akku nur einen bestimmten Abnutzungsgrad hat, weil auch Batterien nutzen sich ab. Das merkt man an einem Handy. Zu Anfang ist das sehr, sehr performant und hält den ganzen Tag über und dann wird das teilweise immer weniger. Apple geht da sogar so weit, dass sie die Systemleistung einschränken, damit der Akku noch möglichst lang hält. Naja, jedenfalls ist es bei Elektroautos jetzt nicht nur durch die ersten Studien, auch halt auch durch eben genau solche Praxisbeispiele, dass die Akkus halt deutlich länger benutzt werden können, als dass der Hersteller darauf wartet, quasi die zu recyceln und wiederverwenden zu können. Zum einen gibt es ja auch nicht nur die Möglichkeit, die zu recyceln und dann wieder in ein Auto zu verbauen, sondern gerade Elektroautobatterien, die ausgemustert sind, werden auch sehr, sehr gerne für Photovoltaikspeicher genutzt, da dort auch platztechnisch sind ja Elektroautobatterien viel effizienter, da dort viel mehr geguckt wird, was kriegen wir an Speicherkapazität auf möglichst kleinen Raum. Auch da sind die halt sehr, sehr beliebt.
Ja. Was ich halt interessant finde, es wird ja, also wenn so eine Batterie bei dem Elektroauto kaputt ist, kann es sein, dass das ein Totalschaden ist, weil Batterien sind teuer.
Richtig.
Das teuerste beim E-Auto im Regelfall.
Richtig.
Genau, und was ich interessant finde, obwohl die Hersteller meist nur eine Garantie geben für, ich weiß nicht, 5 oder 8 Jahre oder 100.000 Kilometer, je nachdem, was vorher eintritt, finde ich es interessant, wie lange die Batterien teilweise durchhalten. Also es gibt Autos, die haben eine Batterie, die 15 Jahre alt ist und die ist immer noch okay. Vielleicht hat die keine 100%, vielleicht lädt die nur bis 90, aber die ist immer noch okay. Und wenn man sich mal vorstellt, was 15 Jahre sind, also das ist ein kultureller Unterschied.
Es gibt schon einige Tesla Model S, die schon mehr als 1 Million Kilometer auf der Uhr haben und die immer noch mit der ersten Batterie rumfahren.
Ja eben, also Reality-Shows wie zum Beispiel Ich bin Star, holt mich heraus, haben 15 Staffeln. Das sind 15 Jahre. Und das ist, das ist kulturell ein extremer Unterschied. Und wenn so eine Batterie 15 Jahre hält und man die danach vielleicht noch nutzen kann für Photovoltaikanlage im Haus oder irgendwas anderes, wo es halt nicht wichtig ist, dass sie extrem viel Leistung auf extrem wenig Platz hat, dann finde ich das schon eine Errungenschaft. Vor allem, da diese 15 Jahre gelten für Batterien, die vor 15 Jahren hergestellt wurden. Die heutzutage hergestellt wurden, die halten vielleicht noch länger. Man weiß das natürlich nicht, weil man hat halt nicht diese Praxiserfahrung. Aber ich finde es trotzdem interessant, wie man diese Batterielebenszeit unterschätzen kann. Weil es ja viele Leute gibt, die sagen, es geht nach 5 Jahren kaputt und dann ist Auto kaputt.
Aber so viel ist einfach nicht zu dem Mythos, ne?
Ja, dazu kommt aber natürlich auch das Problem, dass die Leute halt ihre Smartphone-Batterie kennen und das gewöhnt sind.
Ja, und das dann auch Elektroautos reproduzieren.
Ja, genau. Und bei der Smartphone-Batterie aber auch eins der Hauptprobleme ist, dass die Leute ihre Smartphone-Batterie halt vollkommen falsch nutzen.
Richtig.
Eine Smartphone-Batterie sollte theoretisch niemals unter 20% fallen und nach Möglichkeit nie über 90% aufgeladen werden.
Richtig, und wer lädt sein Handy über Nacht und lädt die ganze Zeit an der Dose und freut sich, wenn am Morgen 100% auf dem Display stehen?
Darum frage ich mich auch, wo man bis Android 12 oder 13, ich weiß gar nicht, doch Android 12 müsste es gewesen sein, gebraucht hat, um den Ladezyklus mit dem Handywecker zu koppeln. Also zumindest bei meinem Telefon ist es so, wenn ich den Wecker einstelle, dann wird bis 80% vollgeladen und dann wird der Ladevorgang so lange unterbrochen, bis so lange geladen werden muss, dass zum Weckerzeitpunkt 100% erreicht werden.
Das ist cool, das kenne ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob meins das kann.
Ein weiterer Punkt ist auch die Temperatur. Die Autos haben ja spezielle Techniken, um den Akku zu kühlen oder aufzuwärmen, dass eben eine spezielle Temperatur hat. Ja, und es bei Handys eben so ist, ja, die Batterie liegt neben dem 90 Grad heißen Prozessor und dann, ja, dann geht natürlich die Leistung irgendwann steil bergab.
Weil die meisten Smartphones sind auch maximal minimal, wenn man versteht, was ich meine, maximal minimal aktiv gekühlt. Also da gibt es keine starke, da ist kein High-End-Lüfter drin, der die Hitze rausbläst auch.
Richtig.
Während das Auto ja an sich eine Kühlanlage schon drin hat. Ja,
wobei einige Handys, also gerade die neueren Handys, die bleiben auch erstaunlich kühl. Meins kann zum Beispiel mit, 65 Watt, glaube ich, laden. Ja, 65 Watt laden und das Ding, das bleibt dann komplett kühl.
Genau, aber es soll ja heute nicht um Handys gehen. Darum vielleicht noch der abschließende Kommentar dazu. Selbst die aktuelle Generation der E-Auto-Batterien hat schon eine relativ lange Lebenszeit und daher sind wahrscheinlich Sorgen in diese Richtung eher unbegründet. Und da die Entwicklung vor allem auch neuer Batterien in Zukunft noch weitergeht, wird das eher ein positiverer Fakt sein als, ja.
Richtig, wieder ein Mythos aus der Welt geräumt.
Genau. Und weil wir gerade das Thema Mythen aus der Welt räumen haben, Welt, ne, wer kommt drauf? Weltbewegende News.
Genau, danke für die Überleitung, Maurice, und willkommen zu den weltbewegenden News.
Es wurde übrigens bemängelt, dass der alte Ton nicht mehr drin ist.
Darüber habe ich mich unter anderem auch schon beschwert. Aber.
Ja, siehst du mal.
Okay. E-Auto-Batterien halten natürlich viel länger, wenn man sie gar nicht nutzen kann, wenn man sie gar nicht laden kann. Und darum geht es bei meinem Thema. Und zwar ist es so, dass gerade wir ein bisschen Stromprobleme haben, weil Gas extrem viel teurer geworden ist. Und das äußert sich darin, dass der Strompreis an den Börsen extrem hochgeklettert ist. Vor 2 Jahren war zum Beispiel noch üblich, dass der Strompreis so um die 40 Euro pro Megawattstunde lag. Heißt 4 Cent pro Kilowattstunde. Dann kommen natürlich für den Endverbraucher natürlich noch Steuern dazu und Abgaben und sonst was. Aber das waren diese Dimensionen. Und heute steigt der Preis ja fast schon exponentiell an. Also da kann man vielleicht so eine Corona-Fallkurve drauflegen und es wird auch passen. Wir sind gerade bei einem Preis von ungefähr 600 bis 800 Euro pro Megawattstunde, teilweise bis zu 2000 kurzzeitig, was sehr schlecht ist. Und das bedeutet zum Beispiel, dass man einen Strompreis hätte von 2 Euro pro Kilowattstunde, ohne Steuern, ohne Abgaben, ohne sonst was.
Ja,
und da haben wir gerade Riesenprobleme.
Ja, es gibt da auch einen sehr interessanten, wenn ich da kurz einhaken darf, es gibt da auch einen sehr interessanten Energiemonitor, Energy Charts, von Energy Charts, da ist zum Beispiel von gestern Mittag, von gestern Abend mit 700 Euro pro Megawattstunde auf heute Mittag auf 100 Euro pro Megawattstunde gefallen. Nur wegen, weil Solar ordentlich zunehmen konnte und ordentlich Wind halt geboostet hat.
Genau. Das Problem an der Börse ist, dass der alle Preis von dem gesamten Strom wird immer am teuersten Preis orientiert. Das heißt, hätten wir eine Fee, die uns 99% unseres Stroms schenkt, aber die restlichen 1% würden 5 Milliarden Euro pro Kilowattstunde kosten, müssen wir für den gesamten Strom 5 Milliarden Euro pro Kilowattstunde machen. Und das Problem haben wir jetzt, wo wir relativ billige erneuerbare Energien haben, wie zum Beispiel Solarzellen oder Wind und so, aber der Gaspreis und der Strom durch Gas extrem hoch geht, wird alles so teuer wie der Preis, den wir zahlen müssen, um die Gaskilowattstunde herzustellen.
Deswegen übrigens auch die erneuerbaren Energien so teuer sind, weil an sich wäre der Strom aus erneuerbaren Energien extrem günstig.
Genau, also
Manu, wenn ich jetzt genau das gerade fragen.
Macht das. Damit kann man gerade richtig viel Geld machen. Genau. Es sieht natürlich nicht gut aus für uns als Verbraucher. Da gab es schon ein paar Gesetzesideen, dass der Markt ein bisschen anders funktioniert, dass man ja nicht das Teuerste zahlen muss für den gesamten Strom, sondern vielleicht auf Erneuerbaren und andere Energien aufgeteilt wird oder sowas. Aber ja, das Problem haben wir zurzeit.
Genau.
Sorry, ich finde keine gute Überleitung.
Erneuerbare Energien würden den Klimawandel verringern. Oh. Die Folgen vom Klimawandel sieht man jetzt gerade wieder in Pakistan. Und dort gibt es aktuell eine der heftigsten Überschwemmungskatastrophen seit 2010. Und 2010 galt schon als extrem heftig. Stand heute sind bereits 1033 Menschen in Pakistan ums Leben gekommen durch die Überschwemmung. Und es wird damit gerechnet, dass sich die Situation noch weiter katastrophal verschlechtern wird, da weiter Regenfälle, Überschwemmungen und natürlich als Folge von dessen Erdrutsche verursacht werden. Und wenn man weiß, dass das jetzt schon mit Pakistan 2010 verglichen wird und Pakistan 2010 wirklich eine riesige Katastrophe war, auch aus humanitärer Sicht mit den Spätfolgen, dann ist natürlich kritisch, was denen da jetzt noch bevorsteht. Und wie am Anfang schon gesagt, ursächlich mitunter natürlich auch der Klimawandel. Weil die Extremwetterereignisse, die wir, glaube ich, in mehreren Folgen schon auch als Thema hatten, werden in Zukunft weiter zunehmen und halt auch noch extremer werden. Und weil Extremwetterereignisse durch Klimawandel ausgelöst werden, haben wir das zwei Dinge. Ach, ich habe keine Ahnung. Lindner ist scheiße, mach weiter, Janis.
Ich will noch ganz kurz hinzufügen, dass Überschwemmungen gerade daher kommen, dass wenn halt eine lange Hitzeperiode ist, dann ist der Boden halt oder der obere Bodenteil halt komplett ausgetrocknet. Und ausgetrockneter Bodenteil kann halt Wasser viel, viel, viel schlechter aufnehmen als wie ein normaler Bodenteil, der halt gut durchnässt ist. Ja, Linda ist scheiße. Das ist eine, das finde ich eine gute Überleitung. ja, es ist Ende August, beziehungsweise für euch schon September, und der Tankrabatt und das 9-Euro-Ticket laufen aus. Somit wird am kommenden Donnerstag, ist das, ne? Am Donnerstag werden die Spritpreise wieder hochgehen, wie es ja auch mal davon abgesehen auch schon der Weltmarkt zurzeit vermuten lässt. Die Spritpreise gehen auch generell schon ein wenig hoch wieder. Nur dann werden auch keine Steuervergünstigungen mehr auf die Spritpreise gegeben. Somit wird der Preis für Benzin vermutlich wieder an den 2 Euro kratzen. Dazu gibt es dann bedauerlicherweise auch noch kein 9-Euro-Ticket mehr. Es haben sich die zwei größeren Koalitionspartner klar dafür ausgesprochen, dass dieses oder dass eine Folgelösung beschlossen werden soll. Der Finanzminister hat sich dagegen gesträubt. Ich glaube sogar der, was ist denn der Wissing? Verkehrsminister. Selbst der Verkehrsminister hat sich für eine Folgelösung ausgesprochen. Nur unser Finanzminister sagt halt, haben wir kein Geld für. Man könnte zwar eine Übergewinnsteuer einführen, mit der große Konzerne, die in der Krisenzeit jetzt einen Übergewinn eingefahren haben, zum Beispiel die großen Energieunternehmen wie BP oder Shell oder ähnliche. Ja.
Genau, da vielleicht könnte man noch kurz als Ergänzung Zusammenhang, dass die SPD zum Beispiel heute festgelegt hat oder gestern oder gerade festgelegt hat, dass sie als Nachfolgelösung für ein 9-Euro-Ticket auf ein 49-Euro-Ticket setzen und dafür halt eintreten wollen. Was natürlich rauskommt, hängt am Ende wieder von allen Koalitionspartnern ab. Ich denke, die Grünen werden es mittragen. Was die FDP am Ende macht, ist natürlich eine andere Geschichte.
Ja, aber und die SPD hat sich auch den Grünen angeschlossen und möchte eine Übergewinnsteuer. Aber naja, wir werden es sehen. Ne? Es sind ja immer drei Parteien am Tisch zurzeit.
Genau, und drei Parteien am Tisch. Und da gibt es auch verschiedene Minister und Ministerien, zum Beispiel auch das Wirtschaftsministerium, was mit Stand heute die Zahl des Monats bekannt gegeben hat, nämlich 82,2. Ja, die haben exklusiv
Bananen,
für uns die
Äpfel?
Zahl. Das kommt noch. Die haben ich will erstmal sagen, dass die exklusiv für uns diese Zahl berichtet haben, die wir garantiert nicht aus dem Internet rausgesucht haben, sondern direkt von Habeck persönlich auf unseren Tisch bekommen haben. Und zwar 82,2. Der aktuelle Füllstand des Gasspeichers in Prozent. Und damit stehen wir aktuell schon relativ deutlich über dem September-Ziel von 75%. deutet sich auch über dem Füllstand von 2021 und auch über dem Mittelwert des Füllstandes der letzten Jahre, was an sich also schon mal ein gutes Zeichen zumindest für die Absicherung in den Wintermonaten ist. Die ganzen Geschichten mit Gaspreis und so sind natürlich eine andere Geschichte, weil die hängen nicht nur mit dem Füllstand zusammen, sondern auch damit, ob zu welchem Preis natürlich unsere Gaslager gefüllt werden. Aber die grundlegende Idee ist natürlich, dass wenn die Gasspeicher ganz voll sind, selbst bei einem totalen Lieferstopp mit allem drum und dran, wir 2 Monate... Ja. Natürlich 2 Monate ohne jegliche Versorgung Gas hätten. Ich hab dich auch lieb, Marc. Und mit diesen Worten soll es das für heute auch schon gewesen sein.
Zur kurzen Erklärung, Marc hat gerade in so ein Dokument geschrieben, wenn du in der Aufnahme klickst, bist du tot.
Ich hab dich lieb, Marc.
Er klickt immer mit seiner Maus, das ist...
Ah. Ja, ich hab's zum Ende, gerade wenn ich ungeduldig werde. In dem Moment, wo ich auch zack, zack, schneller reingeschrieben habe ins Dokument, habe ich die ganze Zeit im Hintergrund immer wieder angefangen zu klicken. Es tut mir leid. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Aufnahme für euch wird ohne Klick sein, weil Marc sich opfert und die
jeden Klicks einzelnen Klick rausschneidet.
Oh, rausschneiden wird schwer. Dann wird die Folge aber, glaube ich, unter eine Stunde
sein. Ich kann es auch nicht rausfiltern, das ist das Problem.
Ungünstig.
Und mit diesen enttäuschenden Nachrichten
verabschieden wir uns nächsten Folge. Monat wieder.
Wir sehen uns in einem Monat. Bis dahin.
Ich werde dieses Mal gar nicht um Feedback betteln, weil wir kriegen eh keins. Von daher, tschüss, bis nächstes Mal.
Ciao. Tschüss.